Hallo Johannes.
Guten Abend.
Genau, wir haben uns verabredet, um über Datenschutz als Überthema zu sprechen und konkret über die sogenannte IFO-Akte beziehungsweise die Klage, die du und Julia Bonk beim Sächsischen Verfassungsgerichtshof eingereicht habt und die inzwischen auch verhandelt wurde. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, wogegen genau habt ihr geklagt oder worauf?
Wir haben als Abgeordnete des Sächsischen Landtages nach Artikel 51 der Verfassung von Sachsen, die hat eine eigene Verfassung, das Recht auf vollständige und wahrheitsgemäße Beantwortung unserer Anfragen an die Staatsregierung. Das steht so in der Verfassung drin und ist auch ein guter Grundsatz, aber leider findet er in der Wirklichkeit nur sehr bedingt statt. Und Julia und ich haben eben bezüglich der IFO-Verdatung von ungefähr, ja, eigentlich fast jedem Bürgerinnen und Bürger in Sachsen eine Anfrage gestellt, also inwieweit denn wie viele Leute davon betroffen sind und so weiter und so fort. Und das fußt alles auf der sogenannten Errichtungsanordnung. Das ist also so ein polizeiinternes Dokument, wo also genau geregelt wird, wer wann, wie, wo, warum, wie lange denn dort erfasst wird. Also das ist das Zentraldokument, was das praktisch regelt. Und das wollten wir mit der kleinen Anfrage eben rauskriegen.
Und wie hat sich die Staatsregierung da rausgeredet? Warum hat die eure Anfrage nicht beantwortet oder nicht vollständig beantwortet?
Naja, sie hat sie überhaupt nicht beantwortet. Sie hat gesagt, das geht uns eigentlich gar nichts an, weil, wie war der schöne Satz, den kriege ich gar nicht mehr zusammen. Von der Veröffentlichung der Errichtungsanordnung wurde abgesehen, um die Arbeit der Polizei nicht zu gefährden. So ungefähr auf dem Niveau war das.
Oha. Und ja, wie ich erfahren habe, hier über die Nachrichten hat auch die Freier Maria Klinger geklagt und hat die auch schon Recht bekommen?
Also ich habe es auch noch in der Zeitung gelesen, die hat also eine Woche später Recht bekommen. Also wir haben am 19. Juli Recht bekommen und Freier Maria hat am, glaube ich, die Woche später am 25. Recht bekommen, aber in einer anderen Sache. Aber das zeigt schon, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass eben die Staatsregierung und nach meiner Beobachtung auch in den letzten 2 Jahren verstärkt, also die Anfragen einfach nicht mehr beantwortet.
Und es gehört ja zu den, kann man sagen, nicht nur zu den Rechten, sondern zu den Pflichten des Parlamentes und vor allem auch der Opposition, die Staatsregierung aus CDU und FDP in Sachsen zu kontrollieren. Um vielleicht noch ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis ich die Julia erreiche. Inwieweit werdet ihr noch gehindert, an euren parlamentarischen Rechten und Pflichten die Staatsregierung zu kontrollieren? Hast du da vielleicht noch das ein oder andere Beispiel parat, außer die Nichtbeantwortung von kleinen Anfragen?
Ach, weißt du, es gibt hier unendlich viele Beispiele. Also beispielsweise, wir haben ja auch etwaigste Untersuchungsausschüsse eingerichtet. Also der letzte war NSU und so weiter und wie Sachsen dort vielleicht die Nazis geschützt hat oder jedenfalls nicht ordentlich gesucht hat. Oder wir hatten mal 2007 diesen Sachsensumpf-Untersuchungsausschuss, interessiert sich auch keiner mehr dafür. Da hat uns die Staatsregierung über ein Jahr lang kein Blatt Akte gegeben. Da haben wir dann geklagt als Untersuchungsausschuss und haben dann im August 2008 dann Recht bekommen vom Verfassungsgerichtshof in Leipzig. Und da wurde ganz klar gesagt, dass wir Anspruch auf diese Akten haben. Aber die Staatsregierung hat ihr primäres Ziel mal erreicht. Es hat dann keiner mehr sich dafür für das Thema interessiert, weil sie hat dort die geneigten Medien dazu veranlasst zu schreiben, dass da alles nichts dran ist. Und das ist der Stand bis heute. Also damit wird eigentlich immer im Grunde auf Zeit gespielt, um eben Dinge, die für die Staatsregierung unangenehm sind, nicht an die Öffentlichkeit treten zu lassen. Und genauso ist eben auch bei der Errichtungsanordnung.
Ja. Na, für mich stellt sich die Frage, wie lange sie das noch schaffen, weil wir haben 2014 wieder Wahlen in Sachsen und
ach ja, diese Regierung hat schon so viel Mist gebaut und wurde immer wieder gewählt. Also ich würde mich ja auch mal freuen, wenn mal vielleicht ein paar mehr Leute das merken würden und dann vielleicht auch mal entsprechende Konsequenzen ziehen.
Du hast das Glas Wasser entdeckt, was ich dir extra hingerichtet habe.
Hergerichtet. Auch nicht vegan, oder?
Nee. Ja, das ist vegan. Ich hatte mir noch überlegt, ob ich noch einen Schuss selbstgemachten Hollersirup reinmache.
Das wäre geil.
Echt, hole ich in der Pause, wenn ich nochmal ein Lied spiele. Du hast vorhin mir per Twitter nochmal den Link geschickt zu der Pressemitteilung und da steht was von 7,5 Millionen Datensätzen drin. Also wenn ich das richtig weiß, dann ist die Zahl schon uralt. Aktuellere Daten, wie viele Datensätze?
Also nee, haben wir nicht. Also wir werden jetzt die Anfrage natürlich wieder einreichen und auch das wieder abfragen. Ich gebe gerne zu, wir haben gerade ein bisschen Koordinationsprobleme, wegen wir müssen ja beide unterschreiben, weil wir es ja eben zusammen machen wollen. Und mal ist sie im Urlaub, mal ich. Aber wir werden das hinkriegen. Also man kann damit rechnen, dass ungefähr im Jahr eine gute 500.000 neue Datensätze dazukommen. Das heißt, wir sind jetzt, also ich würde mich nicht wundern, aber ich kann es auch nicht behaupten, wenn wir jetzt über 8 Millionen wären.
Das heißt, statistisch gesehen ist jeder Sachse zweimal erfasst, wenn man das mal flapsig formuliert. Bei 8 Millionen Datensätzen und 4 Millionen Sachsen kann man sagen...
Ja,
genau.
Davon und ist auszugehen. Genau wissen wir es nicht, wir können es nur vermuten, weil eben die Errichtungsanordnung fehlt. Ne? Ja. Ich hatte übrigens, welches ist ganz interessant, auch als Anwalt jetzt so ein Verfahren. Da hat eine Bürgerin sich an mich gewandt und wollte eben auch die Löschung von IFO-Daten haben. Das kann ich jetzt nicht sagen, das ist Datenschutz so. Da haben wir jetzt die Nachricht bekommen, dass jetzt das gelöscht worden ist. Was für mich der Hinweis ist, wenn man dort klagt, dass sie dann lieber die Daten löschen, als dass sie dann beispielsweise näher Auskunft geben über die Richtungsanordnung, weil dort in dem Prozess beim Verwaltungsgericht habe ich auch beantragt, uns die Errichtungsanordnung zu geben, um das beurteilen zu können. Da hat das Gericht dann erstmal zurückgeschrieben, ich soll das nochmal begründen oder so. Und dann haben sie dann praktisch schnell, das war der Hinweis, das Gericht erwägt jetzt ernsthaft, dass das angeordnet wird, dass die Errichtungsanordnung in dem Prozess vorgelegt wird. Also nicht vom Verfassungsgericht, sondern hier vom Verwaltungsgericht Dresden war das. Und da haben die dann ganz schnell die Daten gelöscht. Also das ist für mich ein Hinweis, dass man, wenn man also darauf klagt, dass die dann die Dinger dann doch löschen.
Ne? Über dich gibt's auch eine IFO-Akte?
Ne? Ja, aber die ist uralt.
Und hast du mal erfahren, ob da schon mal irgendwas rausgelöscht worden ist? Oder?
Nein, also ich muss auch gestehen, zu meiner großen Schande, dass ich seit 2010, das ist auch schon 2 Jahre her, nicht wieder den Antrag gestellt habe. Das ist natürlich verwerflich. Also ich hoffe, die Zuhörer, die wenigen, die uns zuhören, die haben alle schon den Auskunftsantrag gestellt. Und wenn nicht, dann machen sie das auch gleich.
Genau, und jetzt verraten wir noch, wo man sich dieses Formular runterladen kann. Und zwar unter www.akdatenbanken.
In einem Wort,
akdatenbanken.de. Das ist eine Plattform, die ja mehr oder minder betrieben wird von den Linken, den Grünen und auch den Piraten.
Na, individuell.
Individuell, also es ist nicht parteipolitisch, aber engagiert sind die Piraten, die Linken und die Grünen. Und der AK-Datenbanken sagt von sich, dass er also betroffenen Bürgern auch bei der Bewältigung dieser Anfrage hilft. Das heißt, es gibt mit Sicherheit auch eine Kontaktadresse, wo man hinmailen kann.
Hoffe ich.
Genau,
hoffe ich. Auch, dass die bearbeitet wird.
Ja. Also wir müssen da echt in die Puschen kommen. Und ich spiele gleich nochmal ein Lied, um die Julia Bonk anrufen zu können. Die ist eben nie ans Telefon gegangen. Jetzt stehen 2 konkrete Daten an, wo wir auch ein bisschen zu aufrufen wollen. Und zwar ist am 20. September der sogenannte Opt-out-Day. Und zwar soll dieser Tag ein bisschen fixieren, dass Menschen, die zwangsläufig per Gesetz ihre Meldedaten angeben müssen, die müssen also zum Meldeamt gehen, müssen sich vor Ort anmelden. Und diese Meldedaten gab es auch in einer kürzlichen Diskussion auf Bundesebene. Es gibt also in Zukunft ein Bundesmeldegesetz. Und zwar geht es zurück auf die Föderalismusreform 2, wo also Angelegenheiten vom Bund auf die Länder und von den Ländern auf den Bund übertragen werden, weil das gerade so praktisch ist. Und man kriegt ja auch bei der Anti-Nazi-Terror-Datei mit. Also der
kommt jetzt aber vom Thema ab.
Ja, so aber der Staat will also Daten sammeln und das in Datenbanken. Mhm. Und man kann also dieser Weitergabe von Meldedaten unter anderem an hier die Werbeindustrie und auch an Parteien. Ja? Parteien können also diese Daten vor Wahlen auch abfragen und dem kann man also widersprechen, noch. Und an diesem Opt-out-Day wollen also die Mitglieder des AK-Datenbanken und interessierte Bürger auf die Straße gehen und die Menschen davon überzeugen, dass sie tatsächlich diese Übermittlungssperre bei ihrem Meldeamt beantragen. Und der zweite Termin, den ich jetzt mal noch in den Raum schmeiße, am 20. Oktober, soll es also wieder eine Aktion gegen INDECT geben. INDECT greift Ähnliches rein, und zwar ist INDECT ein von der EU finanziertes Forschungsprogramm. Kosten oder Finanzierungsvolumen ist 15 Millionen Euro und 10 Millionen Euro steuert also die EU bei. Und die wollen also erforschen, mehrere Unis in Deutschland, eine Uni in Wuppertal, inwieweit man nicht die sozialen Netzwerke und Kameraüberwachung alles schön in einen Topf rühren kann und dann wird ein Algorithmus drüber laufen gelassen und der Algorithmus erkennt, ob sich jemand zu lange auf einer Bank im Bahnhof aufhält, ob er eine Tasche stehen lässt. Das soll so passieren, ob das möglich ist, soll eben erforscht werden. Also es geht um die Erforschung Ich höre gerade Telefon, ich muss gleich mal ran.
Ja, ich kann auch danach weiterreden.
Ich überlasse.
War informatorisch, aber
ich meine. Nee, aber ich mach jetzt einfach noch ein Lied.
Du machst
rein.
Musik. Hm.
Und zwar, was mache ich rein?
Wahrscheinlich ruft Julia jetzt an oder
was
so.
Was Peppisches.
Ja? Ja,
Moment, jetzt muss ich alle Mikros hochziehen. So, Johannes Mikro ist oben, meins ist oben und ich begrüße jetzt am Telefon die Julia Bonk. Hallo Julia.
Hallo.
Hallo. So.
Hallo Johannes.
Ja. Hi Julia.
Ja, ich muss jetzt hier eine harte Moderation fahren. Hat die Julia mir schon angekündigt.
Ich wollte noch was sagen hier.
Aber jetzt hole ich erstmal die Julia.
Aber es passt zu Index.
Die Julia hole ich jetzt erst ins Boot. Also, wir haben schon kurz über die Klage gesprochen, dass ihr beiden also erfolgreich wart. Was das Einklagen der Antwort auf die kleine Anfrage zur IFO-Akte angeht. Wir haben kurz einen Schwenk gemacht. Zum AK-Datenbanken schon und zu Index, dass es also in naher Zukunft zwei Aktionen gibt. Einmal den Opt-out-Day, wo man der Weitergabe von Meldedaten widersprechen kann und zum zweiten den Aktionstag zu Index am 20. Oktober. Und jetzt gebe ich kurz zum Johannes das Wort.
Ich wollte nur kurz sagen zum Index. Also du hast es ja richtig dargestellt, dass hier etwaige Universitäten und Forschungseinrichtungen in Deutschland auch beteiligt sind. Deswegen habe ich mal gefragt, sind auch welche in Sachsen beteiligt? Und die Staatsregierung hat mir geantwortet, nein. Falls jetzt irgendein Mensch, der kennend und wissend ist, zuhört und weiß, dass in Sachsen irgendwelche Forschungsgelder oder Institutionen daran beteiligt sind, dann wäre das natürlich nett, das zu wissen, weil dann könnte man die Staatsregierung sozusagen der unwahren Beantwortung einer kleinen Anfrage überführen.
Auch ein schöner Vorgang.
Und dann gleich wieder nach Leipzig gehen.
Genau, wir mussten irgendwie schon vorlegen, Julia, weil es ist schon nach halb und ich habe das getwittert, dass wir ungefähr um halb loslegen. Johannes
kam. Ja, ich hat auch ein bisschen später angefangen, aber ist gar kein Problem. Ich denke mal,
ja.
dass wir einfach zu IFO aber auch trotzdem nochmal reingehen, oder? Also ich meine, du hast gesagt, ihr habt angefangen.
Genau, also wir haben schon kurz erläutert, was die IFO-Akte darstellt. Oder was da drin erfasst wird, aber wir haben es eigentlich noch nicht konkret gemacht. Ich hatte es in der Anmoderation schon mal kurz erwähnt. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Wie kommt man denn in diese IFO-Akte rein? Was muss man denn dafür tun, um polizeilich erfasst zu werden? Muss man dafür eine Straftat begehen?
Überhaupt nicht. Die Infodatenbank ist ja sowas wie der Zettelkasten der Polizei. Also eine große Ansammlung von Daten und Informationen. Ihr ist vielleicht schon gefallen oder ist auch bekannt, dass da um die 9 Millionen Datensätze drin sind. Bei um die 4 Millionen Einwohnern ist klar, dass im Schnitt jeder zweimal oder manche eben auch öfter drin sein können. Und jeglicher Polizeikontakt kann da eben vermerkt werden. Ob man als Zeuge bei einem Autounfall dabei gewesen ist, bei der Demo Daten aufgenommen worden ist, sind und man selber weiß halt nicht, was da drin steht, will man kein Auskunftsersuchen stellt und wir haben das an Beispielen gesehen, dass da eben auch viele Falschinformationen drin sind oder eben auch falsche Begrifflichkeiten. Da wird jemand als bekannter Täter bezeichnet, die Polizei reagiert dann gleich so auf den, also da werden Vorabteilungen vorgenommen, sind falsche Daten drin, da wird nie ausgesiebt, die schleifen diese Datensätze so mit. Und jeder Polizist, auf den man trifft, sieht das dann gleich wieder und reagiert auch so auf einen. Also es ist eine riesige Sauerei im Behördenverhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Polizei. Und deswegen haben wir dazu aufgerufen, diese Auskunftsersuchen zu stellen und es in Erfahrung zu bringen und auch Löschanträge zu stellen, wenn da falsche Daten drin sind oder veraltete Verfahren nicht gelöscht worden sind. Auf jeden Fall ein Riesenerfolg, dass wir in Leipzig gewonnen haben. Ein großes Glück, dass wir das jetzt beantworten müssen, auch einfach für die Stärkung von Abgeordneten im Parlament gegenüber der Regierung. Aber damit ist es natürlich nicht zu Ende, weil wir ja jetzt noch viel mehr in Erfahrung bringen müssen, trotzdem darüber, wie diese Datenbank auch technisch funktioniert.
Habt ihr beiden denn eventuell einen Überblick, wie viele Bürger bis jetzt eurer Kenntnis nach von diesem Recht Gebrauch gemacht haben, ihre IFO-Akte anzufordern? Ich habe irgendwie die Zahl von 700 ungefähr.
Ja, kommt so hin.
Genau,
ist ganz schwierig zu beurteilen. Wir versuchen halt, diese Auskunftsersuchen seit 2 Jahren unter die Leute zu kriegen und haben nur einen ungefähren Überblick, wie viele Leute das gemacht haben.
Viele machen das ja auch extra, aber was also unter die Webseite oder ohne davon Kenntnis haben, aber was auffällig ist eben, dass viele auch so reagieren, dass sie gar nicht das stellen wollen aus Befürchtung heraus, dass sie dann für die Behörden erst auffällig werden, also dass ihnen daraus Nachteile entstehen können, Auskunftsersuchen zu stellen. Und das weist ja schon darauf hin, wie gestört das Verhältnis von Bürgern gegenüber den Behörden da ist.
Ja, mir fällt gerade ein, ihr als Abgeordnete könnt da eigentlich tatsächlich mal, auch wenn ihr neue Anfragen stellt, tatsächlich mal fragen, wie viele denn jetzt vorliegen. Also die Zahl von 700 könnte sich ja durchaus erhöht haben. Ist auch schon jetzt eine Weile her, der sogenannte Handygate-Skandal, wo also die Verbindungsdaten von, ich glaube 1 Million Datensätze, 50.000...
Also 1,2 bis 1,3 Millionen Verkehrsdatensätze und ungefähr 56.000 Bestandsdaten, also Klarnamen und Klaradressen.
Genau, also der Unterschied zwischen Bestands- und Verbindungsdatensätzen ist, dass bei Bestandsdatensätzen, die tatsächlich einer konkreten Person, in dem Fall dem Anschlussinhaber von meistens Mobiltelefonen zugeordnet werden kann.
Vielleicht kann ich hier nochmal ein interessantes Detail beibringen, was bisher noch nie so in der Öffentlichkeit war. Also ich habe ja mittlerweile auch Einsicht in solche Beschlüsse, die eben die Beschwerden abweisen. Finde ich absurd, also von der juristischen Argumentation her. Aber interessantes Detail, allein 34.000 Bestandsdaten wurden während der 2 Tage erhoben rund ums Haus der Begegnung. Also der absolute Schwerpunkt der Bestandsdatenerfassung ist eben diese Abhöraktion rund ums Haus der Begegnung. Am 18. und 19. Februar, da ist ja mittlerweile auch bekannt, da ist ja das SEK da reingestürmt um 19 Uhr, hat die Türen zerhauen, hat ein Anwaltsbüro zerstört und das ist ja alles mittlerweile als rechtswidrig auch vom Amtsgericht Dresden klassifiziert worden.
Genau, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, Julia, und zwar hat ja dein Parteikollege, der André Scholbach, als Rechtsanwalt die Menschen, die sich im Haus der Begegnung aufgehalten haben, anwaltlich vertreten und hatte auch durchaus den ein oder anderen Erfolg erzielt. Kannst du uns sagen, was genau André Scholbach bzw. die Kläger inzwischen erreicht haben?
Nein, vor allem wurde natürlich auch festgestellt, dass das Eindringen des Anwaltsbüros rechtswidrig war, aber auch der Vorgang oder die Begründung, dass da einzelne auch wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung mitgenommen wurden, war auch einfach angesichts dessen also unvorstellbar, wenn man die Person kannte, die eben auch einfach da regelmäßig im Haus gewesen sind. Der Ermittlungsansatz auf Bildung einer kriminellen Vereinigung ist ja auch auch fallen gelassen worden, dann ziemlich sang- und klanglos. Insofern ist es komplett gegenstandslos, also nicht rechtmäßig gewesen, dieser brachiale Übergriff. Unsere Genossen vor Ort haben auch immer gesagt, sie hätten nur mal klopfen müssen, dann hätte man auch aufgemacht, aber die haben einfach von vornherein die Tür eingetreten. Und es ist auch bezeichnend und auffällig, dass eben auch nachher festgestellt worden ist, dass es rechtswidrig war, von der Staatsregierung da nicht eine einzige Verlautbarung kommt. Also das ist auch ein absoluter Ausfall politischer Verantwortung, der da das Vertrauen auch wieder das ist ja schon nicht mehr da, aber das nochmal abzeichnet. Und ich finde, das Gleiche gilt dann eben auch für die Auskunftsersuche. Die sind ja auch so völlig abgebügelt worden, die Leute eigentlich.
Ja.
Dann wurde das über Monate hingehalten. Dass es nicht bearbeitet werden kann. Dann sollten die Leute mal nachbeweisen, dass es ihre Handys sind, obwohl die Bestandsdaten ja eigentlich auch schon zugeordnet worden waren. Also das war auch der absolute Bürgerschreck. Und sächsische Demokratie ist ja vor allem auch im Zusammenhang mit Handygate schon sprichwörtlich geworden, bundesweit, am 13. Februar.
Genau, das haben wir dem ehemaligen Bundestagspräsidenten, jetzt Vizepräsidenten Wolfgang Thierse zu verdanken. Der hat also den Ausdruck sächsische Demokratie zumindest neu geprägt im Zusammenhang mit dem 19. Februar 2011. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, es ist 7:05. Eigentlich wäre jetzt Politiksendung dran. Ich würde gern zum Schluss kommen und wollte euch beiden nochmal fragen, vielleicht erst Julia, dann Johannes. Der Staat in Form der Staatsregierung und der Exekutive in Form der Polizei hat also, kann man schon sagen, Bürger massiv eingeschüchtert. Und jetzt gehöre ich zum Beispiel zu denen, ihr beiden sicher auch, die sagen, die Bürger müssen sich tatsächlich aktiv wehren. Welche Möglichkeiten, nochmal zusammenfassend, haben Bürger, um der der Aufnahme von ihren Daten und der Verarbeitung ihrer Daten zu widersprechen, beziehungsweise sich dagegen zu wehren. Also vielleicht nennst du mal ein oder zwei Punkte, wo können Bürger tatsächlich aktiv werden, schriftlich, mündlich, wie auch immer.
Also die Einschüchterung gegenüber den Grundrechten wie Versammlungsfreiheit oder Datenschutz darf man so nicht hinnehmen. Wichtig ist zu wissen, wer die eigenen Daten hat und was von einem gespeichert ist. Deswegen sollte man unbedingt von seinem Recht Gebrauch machen, Auskunft zu erhalten und gegebenenfalls falsche Daten oder veraltete Daten zu löschen. Und auch wenn der Eindruck entsteht, es sei irgendwie ehrenrührig, zu Demonstrationen zu gehen, und zwar vor allem auch immer mit so übermäßigen Polizeiaufgeboten, die die sächsische Polizei dann immer hinschickt, um das Ganze bedrohlich wirken zu lassen, das ist immer noch ein Grundrecht. Und muss verteidigt werden, vor allem, indem man es weiter wahrnimmt.
Wo kann ich denn Auskunft verlangen, Johannes? Also welches sind die Behörden oder Ämter? Wo konkret kann ich zum Beispiel der Weitergabe meiner Meldedaten widersprechen? Mache ich das bei der Staatsregierung?
Also Meldedaten sind zuständig die kommunalen Behörden, also hier die Landeshauptstadt Dresden, und dann unmittelbar beim sogenannten kommunalen Kernmelderegister in Bischofswerda. Die geben nämlich die Meldedaten, einfache Melderegisterauskunft, per Internet weiter. Also das ist eine besonders bösartige Geschichte. Vielleicht nochmal ergänzend, macht schon Mut, dass dieser Weitergabe von Meldedaten 1,2 Millionen Leute in Sachsen mittlerweile widersprochen haben.
Oha.
Also das ist schon, denke ich mal, ein guter Erfolg. Und das sollte man natürlich tun. Also ich glaube, es gibt 4 Millionen Einwohner, sind immer noch dann 2,8, die es nicht getan haben. Ansonsten hat Julia das eigentlich gesagt, wenn man einen Auskunfts- und Löschungsanspruch wegen IFO stellen will, kann das eigentlich jede Polizeidienststelle machen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das dann immer ans Landeskriminalamt weitergeleitet wird. Also man kann es dann vielleicht auch gleich beim Landeskriminalamt einreichen.
Genau. Mhm. Das Formular finden Interessierte und mutige Bürger unter anderem auf der Webseite des AK Datenbanken. Ich sage nochmal die Adresse: www.akdatenbanken.de, wobei AK Datenbanken ein Wort ist.
Und AK sind nur Buchstaben, also AK
Baden-Dank. Genau, es steht nicht für, wofür AK?
47? Arbeitskreis,
genau, Arbeitskreis, hat nichts mit der Waffe zu tun.
Man kann da auch mitmachen.
Und ich bin ganz, ganz sicher, dass ihr auf Coloradio in naher Zukunft noch was dazu erfährt. Der nächste wichtige Termin wäre der 20. September, der sogenannte Opt-out-Day. Da geht es um den Widerspruch gegen die Weitergabe von Meldedaten. Und ich glaube, wir drei können jetzt hier schon mal ausmachen, wir werden ziemlich sicher an diesem Tag, am 20. September oder aber sogar in den Tagen davor in Dresden unterwegs sein, werden die Bürger darauf ansprechen, werden Formulare dabei haben und rütteln also hiermit nochmal dazu auf, seinen Bürgerpflichten nachzukommen und ja, den bösen Papa, Mama, Staat tatsächlich zu kontrollieren. Ja, ich habe jetzt schon überzogen. Genau, also wir sehen uns am 20. oder die Tage davor auf der Straße. Ihr erfahrt über Coloradio mehr und wir werden auch uns bemühen, auf der Seite akdatenbanken.de zeitnah Infos einzustellen, wo ihr uns antreffen könnt und wie ihr mitmachen könnt.